Es gibt nichts Spannenderes, aber auch nichts Ermüdenderes als Wahlabende, wenn dann irgendwann die Hochrechnungen raus sind, dann heißt es nur noch, wir müssen erstmal die Ergebnisse analysieren. Aber trotzdem muss man die Sendezeit rumkriegen, man muss drüber reden und manchmal wünsche ich mir, einen Tag weiterzuspringen oder vielleicht sogar eine Woche. Wir müssen es erstmal analysieren. Einen schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Da haben Sie ja gleich das richtige Wort gefunden. Guten Tag, ich grüße unsere Zuhörer in Weimar und in Erfurt natürlich. Das Wort analysieren war gestern Abend wirklich etwas penetrant. Man hätte es von vornherein streichen müssen aus den ganzen Dingen, denn kommt nicht viel raus, was man so sieht.
Ja. Analysieren, was heißt das nun eigentlich? Ja, da kann man ja so sagen, wir gucken mal von oben drauf von der Seite oder wir stellen alles in Frage. Das hat ja der ehemalige Oberbürgermeister von München gesagt für die SPD. Alles muss auf den Prüfstand, alles muss in Frage gestellt werden. Das heißt ja Partei auflösen und eine neue Bewegung gründen, oder was meinte er damit?
Nein, natürlich nicht. Herr Ude ist lang genug dabei und weiß, wie das ist. Er hat ja lange Zeit für die SPD in München gehalten. Jetzt wird es ja zunehmend grün. Es sieht ja so aus, als ob bei der nächsten Wahl auch nicht die CSU, sondern die Grünen eventuell den Oberbürgermeister stellen. Die haben ja dort 6 oder 7, ich habe es gar nicht so richtig im Kopf, Direktmandate geholt, was man sich nie vorstellen konnte in Bayern. Insofern war es schon ein bemerkenswerter Abend, aber große Überraschungen waren ja nicht dabei in dem Sinne. Die CSU schnitt schlecht ab, aber nicht ganz so schlecht, wie sie es befürchtet hat anhand der letzten Wahlvorhersagen. Also insofern hätte man da gestern Abend gleich, ob Analyse oder nicht Analyse, merken können, dass Herr Söder zuerst ziemlich zerknirscht kam nach der ersten Prognose und dann im Laufe des Abends immer selbstbewusster seine Brust wieder rausschob und klar war, dass er mit den Freien Wählern zusammen das ganze Ding schaukelt, von denen ja viele auch von der CSU her abstammen. Also ich habe das Gefühl, gerade bei denen, die an der Regierung sind, an der Macht sind, dort, es geht weiter so und da habe ich Bedenken, ob das mit Seehofer tatsächlich klappt und ob das die Leute abnehmen oder ob das nochmal so eine zweite Nummer wird wie mit Maaßen, wo hinterher alle sagen, Gottes Willen, das geht ja gar nicht, was die da machen und der Absturz noch größer sein wird. Also insofern, es liegt schon an der CSU jetzt, da eine Entscheidung zu treffen und ich würde Ihnen, wenn ich von der Seite raten könnte, sagen, Seehofer muss in den nächsten Tagen, am besten heute noch, gehen.
Nun haben wir viele Naturkatastrophenvergleichen gehört, Erdbeben und super Absturz und was weiß ich alles noch. Es wird diese Republik verändern, es wird nicht nur Bayern, sondern auch ganz Deutschland verändern. Sind das also vorgeschriebene Kommentare, die, weil man irgendwas schreiben muss, oder wird sich dieses Land wirklich tatsächlich massiv verändern?
Naja, ich kenne ja das aus vielen Jahren, wo ich das machen musste. Natürlich hat man sich ein paar Sachen schon hingelegt, weil abends konnte man sich ungefähr vorstellen, in welche Richtung es tendiert. Wenn es dann wirklich passiert, wird alles emotional aufgeladen und dann muss man schon sagen wir, neu überlegen, ist das jetzt wirklich der große Schnitt oder nicht. Bayern ist erstmal in der Normalität angekommen, wie alle anderen Bundesländer, dass es Koalitionsregierung gibt. Das heißt erstmal der die Katastrophe in der Form ist es nicht, wie es herbeigeredet wird. Aber für die CSU natürlich schon ein Schock in jeder Hinsicht. Andererseits, sie hat, wie gesagt, Möglichkeiten und muss nicht auf die Grünen zugehen, was für sie natürlich sehr, sehr kompliziert werden würde, auch mit Blick auf die weitere Entwicklung und die nächsten Wahlen dann irgendwann. Also mit den Freien Wählern bot sich ihnen doch eine Gelegenheit und bietet sich ihnen eine Gelegenheit, das relativ geräuschlos zu machen. Und das merkte man gestern Abend schon der CSU an, dass man da durchaus, sage ich mal, das eingetütet hat. Wie gesagt, die Frage wird noch Seehofer sein. Wenn sie klug sind, wird er gehen. Wenn sie eine Hängepartie produzieren, dann wird es nicht gut. Und traurig ist, wenn Sie die SPD jetzt befragen, das Thema begleitet uns ja, seitdem wir unsere Runde hier haben. Das linke Lager hat sich in drei Parteien zerlegt. Im rechten Konservativen passiert ja im Prinzip das Gleiche im Augenblick. Die SPD ist ganz unter die Räder gekommen. In Bayern hatte sie sowieso einen sehr schweren Stand oder in manchen ostdeutschen Ländern ja auch. Denken Sie an Thüringen, denken Sie an Sachsen. Da ist praktisch das Ganze, was da passiert ist in diesem Sommer in Berlin, natürlich entscheidend gewesen. Und mit diesem Hintergrund konnte man gar nichts gewinnen in Bayern. Das heißt, so traurig diese Menschen dort jetzt sind, sie haben es nicht verbockt, sondern das Hin und Her und die Tatsache, dass Nahles keinen richtigen, klaren Kurs gefunden hat, sowohl im Streit der Unionsparteien daraus nichts profitiert hat, was sie machen konnte, und später diese Maßengeschichte erst recht zu sagen, der Deckel war auf diesen Topf. Also insofern, ja, es passiert einiges und die Welt verändert sich und Deutschland auch. Grundsätzlich liegt drunter natürlich, dass die Gesellschaft zerfällt, das Wir-Gefühl zurückgedrängt wird, Das fehlt vielen, aber es wird einfach zurückgedrängt und kleinere Gruppen immer mehr das Sagen haben. Und insofern zerfällt die Gesellschaft in Gruppeninteressen. Das ist mit Sicherheit nicht gut.
Was ich nicht verstehe, warum die Leute so schnell vergessen, dass die FDP tatsächlich in den Bayerischen Landtag wieder einzieht, obwohl sie ja in Berlin das Handtuch geworfen haben und diese Jamaika-Koalition haben platzen lassen, sich also vor der Verantwortung gedrückt haben und jetzt werden sie wieder gewählt. Hat das eine was mit dem anderen zu tun? Darf man das zusammenbringen?
Naja, ich glaube, es gibt bestimmt 2, 3, 4, 5% FDP-Anhänger auch in Bayern in irgendeiner Art und Weise, im Mittelstand, bei Apothekern oder wo auch immer. Es ist interessant, dass der Höhenflug, den die hier angesetzt haben mit Linda, auf alle Fälle geerdet worden ist, dass die gezittert haben den ganzen Abend. Das heißt, dass die FDP, die sich ja damals taktisch sozusagen viel ausrechnete, jetzt doch in einer misslichen Lage ist. Und ich glaube, auch in der ganzen FDP ist da einiges angekommen, dass die Entscheidung von Amos von Lindner so sehr und wortreich auch versuchte zu begründen, eine unsinnige war. Es war auch fürs Land nicht gut, das ist gar keine Frage. Und diese Rechnung haben sie präsentiert bekommen, dass sie überhaupt im Landtag sind, das ist okay, sage ich mal. Sie repräsentieren nun mal einen Teil der Geschichte, Nachkriegsgeschichte dieses Landes. Aber dass sie das nur ganz knapp geschafft haben, ist ein deutliches Zeichen des Wählers, dass er das nicht honoriert. Und insofern, Herr Lindner wird sich da nochmal was überlegen müssen. Wenn Sie gestern die ganze Truppe im Fernsehen gesehen haben, Herr Kubicki, da stand sehr weit im Hintergrund, das heißt auch in der FDP vermutlich mal, wird es darüber nochmal Diskussion geben. Zumal möglicherweise die SPD, nachdem sich der Rauch gelegt hat in Berlin, irgendwie doch auf Krawall geht und sagt so, das ist jetzt entweder, es wird so gemacht, wie wir es jetzt sagen, oder wir steigen aus, dann kann das Thema ja nochmal aktuell werden. Aber das ist für Deutschland alles nicht gut, also Zeiten der Unsicherheit und unsichere Entscheidungen der Politik, die fallen niemand gut auf. Das heißt also auch da weiß niemand, was dann am Ende rauskommt.
War das ein taktischer Fehler, den Nominierungsparteitag der AfD in Thüringen auf diesen Wahltag zu legen?
Ja, Sprünge aus der fast Weltpolitik in unser kleines Thüringen.
Ja, nett und niedlich. Ja, also das ist ja fast untergegangen, dass in Thüringen sozusagen Herr Höcke wieder nominiert worden ist, oder ist das gar nicht der Rede wert?
Nein, ich glaube, die Leute um Höcke haben sich das gut überlegt, weil sie wollen im Augenblick auch keine auffälligen Geschichten haben, weil immer noch über Höcke und Co. ja die Frage schwebt, ob der Verfassungsschutz sich mit ihnen richtig ernsthaft beschäftigt oder nur prüft. Das ist ihnen unangenehm, weil sie natürlich da damit rechnen müssen, dass immer wieder in der Öffentlichkeit Dinge diskutiert werden, die sie so nicht gerne haben. Also die Nähe zu Nazis, die Nähe zu Rechtsextremen, immer wieder das Anfeuern der Rechtsextremen auch mit, dass sie eine Heimat bieten für viele Wähler, die in diese Richtung tendieren. Das wollten sie natürlich alle nicht haben. Insofern ist das praktisch sicherlich ganz gerissen gewesen, sage ich mal, das da hineinzulegen. Aber es ist ja noch nicht zu Ende, da muss ja noch weiter dran gearbeitet werden. Die müssen ja noch einen zweiten Teil ihres Parteitages durchziehen. Interessant ist, womit sie eigentlich rechnen bei den Landtagswahlen in einem Jahr, dass sie an die 10 Direktmandate erzielen. Das heißt, sie rechnen die Thüringer sehr schlicht ein, dass in den Kreisen genug Leute sind, sie auf Platz 1 als stärkste Partei zu setzen. Das ist etwas, wo ich immer mich wundere, dass die Thüringer sich das einfach gefallen lassen. Das ist ja wie in Erfurt, wenn da auf dem Domplatz Höcke Höcke geschrien wird, dass die meisten Bürger das zwar unangenehm finden, aber nichts dagegen tun. Das heißt, dass auch keine Gegenwehr, keine ernsthafte entsteht. Das ist etwas, wo ich sagen würde, hallo, da haben wir noch ein bisschen Zeit, uns damit zu beschäftigen. Und ich gehe mal davon aus, dass wir das in unserer Runde hier auch tun.
Was hat es denn mit diesen Spitzelnummern auf sich? Hat er abgesehen davon ja auch den Präsidenten vom Landesamt für Verfassungsschutz angegriffen. Er hat also zumindest verbal zurückgeschlagen.
Jetzt, das ist unangenehm natürlich, weil das natürlich offenlegt, dass man im extremistischen Teil politisch unterwegs ist. Das ist vollkommen klar, dass man sich da nicht gerne sehen möchte, solange es nicht so weit ist. Und was Sie da mit den Spitzelgeschichten meinen, das ist das, was von Hamburg kommt, dass man Lehrer auffordert und Schüler auffordert, Lehrer zu denunzieren, falls sie eventuell eine AfD-kritische Äußerung machen. Das scheint jetzt so am Rande zu passieren und es gibt ein bisschen Aufregung. Aber ich glaube, das geht tiefer. Das ist ein Vorgriff darauf, wie sich die AfD die Welt vorstellt. Und diese Welt ist angelehnt an das, was wir schon in der Geschichte, in der deutschen Geschichte hatten. Es mag viele starke Lehrer geben, die sagen, das sind interessiert mich überhaupt nicht, was die da bellen. Ich mache meinen Unterricht so, wie ich ihn immer mache, aber es wird natürlich auch eine ganze Reihe geben, die sich eingeschüchtert fühlen, die das Gefühl haben, ja, wenn die jetzt mir noch jemand vors Haus schicken und was auch immer. Das heißt, so schleicht sich sozusagen Diktatur in den Alltag hinein, Schritt für Schritt, auf diese Art und Weise. So funktioniert das. Wenn man die Geschichte sich ansieht, heute sieht es ja manchmal so aus, dass 33 die Nazis über Nacht vollkommen unerklärlich die Macht ergriffen haben. Das ist nicht wahr, auch in Thüringen, und Thüringen war exemplarisch vorne dran, haben die Nazis den Marsch durch die Instanzen, durch die Polizei, Innenministerium, Schulen, überall schon fast hinter sich gehabt, als sie zur Macht kamen. Das heißt, sie haben überall schon ihr Gift verstreut gehabt. Und das ist nichts anderes, als dass das Gleiche da passiert. Man versucht, die Gesellschaft zu vergiften.
Das heißt, die Wahl 1933 war nicht der Anfang, sondern es war eigentlich die sogenannte
logische
Krönung.
Konsequenz dessen, was schon die ganze Zeit lief.
Am liebsten würde ich jetzt abschließen und erstmal einen Kaffee trinken, aber wir müssen doch nochmal über die Weltpolitik reden. Die Saudis zum Beispiel, also das ist ja so weit weg. Also ich muss sagen, ich war noch nie dort, aber es hat schon was mit uns zu tun, oder?
Ach ja, selbstverständlich. Sie brauchen sich ja hier nur in Frankfurt im Flugzeug zu setzen. In 3 Stunden sind Sie schon in der Gegend, dort, wo es sehr heiß ist. Das heißt, Sie sind auf der arabischen Halbinsel. Also Jordanien ist wirklich nicht weit entfernt von uns. Und da machen die ganzen Saudis, weil es dort ein bisschen freier ist, ihren Urlaub. Also es zeigt einfach, wie wir auch mit zweierlei Maß messen. Das heißt, ein ähnlicher Vorgang, Skripal in Großbritannien, wo russische Agenten offensichtlich, das ist der letzte Stand der Ermittlungen, einen Anschlag versucht haben auf einen Abtrünnigen, auf einen Doppelagenten. Dass die Saudis im Prinzip das Gleiche machen und niemand schreit Sanktionen und niemand sagt, das geht gar nicht, dieses mittelalterliche Regime. Man bedenke allein, wie die mit Frauen umgehen, das ist überhaupt keine... Es gibt überhaupt keinen Vergleich in dieser Welt. Also wie hart wir zum Teil im Verhältnis zu anderen sind, zu Russland, zu China, zu Recht die kritisieren, aber bei Saudi-Arabien zuschauen, wie die einfach Leute ermorden. Also ich würde schon sagen, wir müssen aufpassen, dass wir noch glaubwürdig bleiben an dieser Stelle oder an diesem, gerade diesen Punkt nicht nachlassen und sagen, hallo, bei aller Wichtigkeit des Erdölexporteurs Saudi-Arabien, inzwischen der drittgrößte nur. Früher waren sie ja die Größten. Also sie sind für uns auch nicht mehr ökonomisch so ganz so wichtig. Da muss man richtig Druck machen, so ein mittelalterliches Regime endlich mal aufzuzeigen, sie können nicht machen, was sie wollen. Mhm. Also insofern bin ich immer gespannt, ob es da zu ernsten Konsequenzen kommt. Bei anderen Ländern, also Russland, China, wäre das natürlich längst passiert.
Na, Russland ganz besonders, das polarisiert ja auch das Land und das Verhältnis zu Russland wird ja heute Abend im MDR-Fernsehen Thema sein. Da sind Sie auch mit am Start. Fakt ist, heißt die Sendung. Ja, da werden wir Sie erleben?
In Dresden, ja, sind ein paar interessante Gesprächspartner. Also Sabine Alter, wie jeder, der Deutschlandfunk hört, kennt ihre Stimme. Eine Expertin der Thema, Frau Beck von den Grünen, die natürlich vor allem das Menschenrechtsthema in Russland im Auge hat. Und dann geht es natürlich darum, dass vor allem auch Unternehmen in Thüringen, in Sachsen, also in diesem mitteldeutschen Raum, natürlich großes Interesse haben, weiter gute Geschäfte nach Russland zu machen, weil es ein wichtiger Wirtschaftspartner ist. Und insofern die Frage der Sanktionen, ob das noch einen Sinn macht oder nicht. Also Russland interessiert gerade hier zwischen Erfurt und Dresden viele Leute. Insofern keine schlechte Wahl an einem Abend, an dem alles voller Bayern ist.
Ja, naja, also und wer uns in der Wiederholung oder in der Mediathek hört, man kann das auch in der Mediathek vom MDR natürlich nochmal sich anschauen. Fakt ist, heißt die Sendung, live muss man nach Erfurt kommen und zwar am 16.10., das ist also in der Live-Ausstrahlung morgen, am Mittwoch schon.
Am Mittwoch.
Da kann man Sie mit Thea Dorn erleben und Sie werden mit ihr plaudern im Atrium der Stadtwerke. Worum geht's
da? Ja, im Rahmen der Herbstlese, sie hat ein Buch geschrieben, da geht es um deutsche Identität, Patriotismus. Ich bin beim Thema Patriotismus ja ein ziemlich skeptischer Mensch, weil ich das in der Familiengeschichte und in der europäischen Geschichte in den letzten 100 Jahren doch als sehr fragwürdig empfinde, ob man da so ganz locker Patriot sein kann. Sie ist da etwas überzeugter. Ich vermute mal, das ist ein guter Zündstoff, dass man sich abends darüber unterhalten kann. Es kommen eine ganze Reihe Leute, aber ich glaube, es sind noch Plätze frei. Insofern vorbeischauen im Atrium. 19:30 Uhr, glaube ich, ist am Mittwoch.
Also zwei Möglichkeiten, Sergei Lochthofen zu erleben, wenn euch der Montag, die 10 Minuten Espresso-Plausch nicht genügen. Heute haben wir ein bisschen überzogen, es war es auch wert. Herr Lochthofen, ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche, schöne Veranstaltung und bis zum nächsten Montag.
Ich vermute mal, da werden uns noch die Bayern erhalten bleiben.
Unbedingt. Bis später, tschüss.
Also schöne Woche an alle. Tschüss.